vielleicht noch mal ein Gedanke dass das praktisch die Entscheidung des hiesigen Staates, dass das die Entscheidung des hiesigen Staates ist, zu sagen, wann eine bei dem vorkindliche Eigenart oder Stellung zur Welt ein Beispiel ist dafür, Material dafür, dass sie nicht Deutsche sind, oder ob er das sagt, gut, das passt. Das kann man doch auch kritisch daran sehen, dass die Werte, von denen du gesprochen hast, Familie und Religion, das sind doch umgekehrt bei den Deutschen die, die er am meisten schätzt. Also das sind doch da Werte, auf die er großen Wert legt, dass die bei seinen Einheimischen vorhanden sind. Und ja, der ist ja bei Deutschen im Prinzip nicht anders gestrickt, der Familiensinn und der Glaube. Wie er bei den Ausländern draufkommt, dass der das Potenzial enthält, ihn vergessen zu machen, ist ja der Sache nach, wie ich das ja in der, was sie da praktizieren, identisch vor bei beiden.
Ja, daran merkt man, dass die Denkungsart an der Stelle nicht der Grund des Verdachts und der Entscheidung darüber ist, wann der Verdacht ausgeräumt ist. Ich muss aber sagen, andererseits fand ich an der Stelle tatsächlich erstaunlich, wie diese staatlichen Hoheitspraktiker so gnadenlos staatstheoretisch werden können. Das Umgekehrte ist ja auch was sehr Spannendes. Dass der Staat wirklich mal seinen Verdacht in den Unterschied von politischer Sittlichkeit und Moral in die Welt setzt. Das ist ein bisschen so, als ob die plötzlich Hegel gelesen hätten.
Gemeint, wer an Familie denkt, der soll das gut machen, darf dabei aber nicht vergessen, dass das praktisch verdient ist, ja. Also er in jedem Fall zu berücksichtigen.
So ist das. Das haut einen echt um, wenn sie da den Fremdländern kommen und plötzlich dieses Fass aufmachen, dass sie bei den Inländern wirklich mit der Französischen Revolution mehr oder weniger einmal erledigt haben.
Also umgekehrt, in der Prekariatdebatte sagen, die müssen dann ein bisschen mehr Wurzeln.
Richtig, ja.
Lernen.
Ja. Ja, da gibt es das Umgekehrte. Ne? Da wird dann gesagt, wie kann man den Aufstiegswillen nur so verlieren, bei denen muss Sittenverfall vorliegen.
Ja. Einerseits, andererseits
müssen
sie
den
Weg nehmen,
ein bisschen in die Kindergarten zu
gehen.
Ja.
Auch in Deutschland ist das ja so, ich dachte jetzt nicht, aus welcher
Serie
ich das
sage. Das war ein bisschen einseitig bei mir, oder?
die Großteil der Morde familiär sind Hintergrund.
Ja.
Heb ruhig die Stimme etwas.
Ich habe nochmal eine zweite Frage zu dem Glauben. Also ich habe das so verstanden, dass der Generalvertrag gegenüber Islamgläubigen darin besteht, dass Allah sozusagen über dem deutschen Staat steht.
Ja.
Und insofern ist das doch etwas anderes als der Glaube an Gott. Der ist doch hier so sortiert, dass die Leute zwar glauben dürfen, wie sie wollen, aber klar ist doch, dass der deutsche Staat sozusagen die Hoheit über den Glauben hat. Und genau darin sehe ich doch einen Unterschied zum islamischen Glauben.
Ja, die Einschätzung des Staates ist so, dass in dieser Frage es einen Unterschied zwischen den Inländern und den Ausländern gibt. Dass er bei den Inländern nicht nur die Lufthoheit über den Stammtischen hat, sondern auch die Lufthoheit über den Gotteshäusern hat. Bei den Ausländern nicht unbedingt. Aber was er an den Ausländern und ihrem Glauben mal so klar macht, ist schon, er entdeckt an der Stelle, natürlich, weil es die Ausländer sind, aber dann entdeckt er eben an ihnen trotzdem was, was gar nicht ausländisch ist. Er entdeckt diesen kleinen Knirsch zwischen politischer Loyalität und Gottesglaube und moralischer Sittenverbundenheit.
Aber das Verhältnis des Glaubens und der Politik im deutschen Staat ist ja sozusagen quasi so, wie es jetzt ist, kein logisches Verhältnis. Sondern dass Merkel der höchste Repräsentant für alle Untertanen ist, das ist ja wirklich ein Verhältnis, was er in vielen Kriegen und er mit Gewalt, die bis heute er darauf aufpasst, eingerichtet worden und den Gläubigen eingebläut worden, dass sie das so zu sehen haben.
Ja, was ihm da eingebläut worden ist, dass er deutscher Christ ist. Nicht einfach Christ, sondern deutscher Christ, dass er sein Christentum begreift als eine Geisteshaltung, die er sozusagen im deutschen Staat auch praktizieren kann, den deutschen Staat auch als entgegenkommen verdammt und umgekehrt deswegen auch vom deutschen Staat so etwas wie eine Schutzfunktion seines Christentums verlangen kann. Das ist aber dem Islami noch überhaupt nicht so geläufig, dass er deutscher Islami ist. Es gibt sozusagen als Selbstbewusstsein einer deutschen islamischen Kirche oder so etwas noch gar nicht. Und das ist auch ein Stück weit diese Anforderung, die der Schäuble dort stellt, wenn er sagt, er hätte gerne mal so einen Generalvertreter, der sozusagen die Kirchenfunktion für diesen Laden übernimmt.
So eine Frau Kelsen.
Eine Frau wird es bei denen nicht gleich werden.
Ja, nochmal was zu der Betrachtung Deutsch, nicht Deutsch. Das ist doch erstmal so, dass er, früher hat er doch gesagt, all jeder deutschen Blutes hat die erforderliche Volkszugehörigkeit, damit auch die erforderliche Gesinnung, Deutscher zu sein. So, jetzt ist das, was er jetzt als Ausländer definiert oder auch wie er die Tauglichkeit zum Deutschen definiert, eigentlich, sagen wir mal, soll das die Leistung des Blutes ersetzen? Und meinst du das denn so? Das liegt in seiner Entscheidung, wann diese Loyalität hergestellt ist? Oder wie spielt diese Geschichte da rein, wie er überhaupt In- und Ausländer definiert? Er sagt ja auch jemand, der hier geboren ist und zum Islam konvertiert, der ist im Prinzip zu mir zugehörig. Das ist nicht deswegen Ausländer, weil er jetzt eine fremdländische Religion angenommen hat.
Daran merkst du, wie das Verhältnis von praktischem Zugriff und rechtlicher Legitimation beschaffen ist. Das ist meiner. Das ist eine Frage des hoheitlichen, exklusiven Zugriffs auf die Leute. Und dieser hoheitliche Zugriff, der kommt mir nicht aus und der gehört nur mir. Der ist meinem Gewaltmonopol unterstellt. Der hat sich eine Begründung geschaffen, dass das, dem, auf den so zugegriffen wird, allerelementarst entspricht. Eine Art der Begründung ist das von dir genannte Jus Sanguinis, dieses Blutsrecht. Wer aus deutschstämmiger Familie nachgeworfen wird, ist deswegen deutsch. Dass das nicht der Grund der staatlichen Entscheidung ist, wann er einen hat, sondern dass das eine Begründung dafür ist, auch mit verfahrensrechtlichen Konsequenzen, komme ich gleich drauf zu sprechen. Das merkt man daran, dass derselbe deutsche Staat, ich glaube 2004, ein neues Staatsbürgergesetz macht und sagt, er macht das jetzt anders. Er führt jetzt die andere Begründung ein. Die andere Begründung heißt, wer unter meiner Hoheit geboren ist, dem attestiere ich als Recht, was ich von ihm als Pflicht will. Nämlich, er hat das Recht, Deutscher zu sein oder zu werden. Bei denen mit diesem Migrationshintergrund wird nochmal nachgefragt, ob er es denn jetzt auch wirklich werden will. Hat übrigens auch die Kehrseite an sich, dass ein nach dem gestrigen Recht Deutscher, weil Abkömmling von deutschen Eltern, aber im Ausland geboren und dort dauerhaft lebend und aufwachsend, nach der neuen Rechtslage seit 2004 nicht mehr automatisch Deutscher, sondern erstmal Ausländer ist. Ja? So. Daran merkst du, wie das Verhältnis von was ist wirklich die Volkszugehörigkeit, das ist dieser hoheitliche, exklusive Zugriff auf diese Leute und was ist die rechtliche Begründung dafür. Die Sache hat noch eine zweite Seite und das ist, der Staat steht zu diesen rechtlichen Begründungen dann auch wieder politisch. Das deutsche Blutsrecht da, das hatte einen politischen Grund. Mit der Begründung hat er nämlich lauter sowjetischen, tschechischen, polnischen, ukrainischen, ach, die gab es damals noch gar nicht extra, Staatsbürgern und unter der Herrschaft des West-Ost-Gegensatzes einfach attestiert, das sind eigentlich meine, weil chromosomentechnisch in den Grenzen von 1939 gezeugt. Das war eine außenpolitische Maßnahme, um die Hoheit des Feindes über sein Volk zu untergraben und außerdem noch den revanchistischen Anspruch der Bundesrepublik Deutschland auf ihr volles Reichsgebiet, dessen Erbe sie ja sein wollten, aufrechtzuerhalten. Dann waren die dafür da und dafür war diese Sorte, die Staatsbürgerschaft zu begründen, da. Hat dem deutschen Staat einiges eingebracht, aber irgendwann, nämlich als der Feind da drüben weg war, zu viel. Mit einem Mal kam jeder, der an einer Eiche sofort sein deutsches Bein oder seinen deutschen Arm gehoben hat, kam nach Deutschland rein und hatte nach dieser Rechtslage einfach von der Bundesrepublik Deutschland, dem Sieger dieser Auseinandersetzung, das Recht zugesprochen bekommen, einen deutschen Pass zu haben und ohne Umstände hier integriert zu sein. Pustekuchen, der Staat ändert das Gesetz und jetzt sind unsere Brüder und Schwestern von gestern Menschen mit Migrationshintergrund und sollen im Integrationskurs erstmal beweisen, dass sie hier hingehören oder nicht vielleicht doch in das kasachische Raketentestgelände. So geht Staatsbürgerschaftspolitik. Der Witz war nicht von mir. Ich habe zitiert, ja. Als sie diese Gesetzeslage umgeschrieben haben, da hat man mit einem Mal von Leuten, die gestern für genau diese Aussiedlerpolitik sogar zuständig war. Ich zitiere einen, der war Vorsitzender in so einer Studentenanwerbegesellschaft für diese Aussiedler da. Mit einem Mal war denen klar, dass das doch nicht sein kann, dass jeder, der in der Verwandtschaft einen deutschen Schäferhund hat, Deutscher wird. Ja, so sind die.
Das Problem Problem hat ja der deutsche Staat auch nicht exklusiv, bei den Israelis gibt es das auch, dass die Türken, die ganzen russischstämmigen Juden, die sich immer den Widerspruch abarbeiten, dass sie eigentlich ihren Anspruch auf jeder, der nach ihrer Definition ein Jude ist, gehört zu ihrem Land, jetzt in Konflikt gerät mit, sie können sie gar nicht alle gebrauchen und daran arbeiten sie auch an.
Ja. Allerdings haben die ein Programm, da können sie noch einiges an Volk verbrauchen. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag einfach zu diesem Schweizer Theater und der deutschen Verarbeitung, das will ich vielleicht doch noch schnell sagen. Da gab es also diese Abstimmung von diesen Schweizgläubigen oder gläubigen Schweizern oder so. Und es hat eine sehr interessante, es ist jetzt ein etwas anderes Gleis, als deswegen habe ich es mir als Nachtrag aufgehoben. Es hat eine sehr interessante Diskussion in Deutschland anlässlich dieses Vorfalls gegeben. Das knüpft jetzt an dieses an, was ich am Schluss gesagt habe, das ist schon der völkische Verdacht gegen die Fremden, aber es ist so gedreht, dass der Staat ihn in die Hand nimmt, sich für zuständig erklärt und daraus eine positive Herrschaftstechnik macht und es nicht dem Urteil des Volkes überlässt. Und genau das ist in der deutschen Politik gleich sehr, sehr dogmatisch, gleich sehr prinzipiell zum Argument geworden. Sehr interessant. Da stimmt jetzt mal das gelobte demokratische Volk, von dem ja bekanntlich alles ausgeht in diesem unserem Lande und in Demokratien, ab. Und der Politik passt die Abstimmung nicht. Und dann haben übrigens gerade diese Propagandisten der Demokratie als edelster Staatsform, diese Edeldemokraten der Grünen Partei, gerade die haben dann als Konsequenz davon in den Medien diskutiert, da wird man was dran sehen. Es wäre eine zivilisatorische Errungenschaft, wenn der Staat doch nicht das Volk über alles abstimmen lässt. Und volksverbundene Politik dürfe nicht den Fehler machen, populistisch zu werden, nämlich das zu machen, was Volkes Stimme will. Das ist schon echt eine heiße Debatte, die machen. Die hat insofern sowas Gemeines. Da schweißt erstmal die Staatsgewalt und alle ihre Politik- und Integrationspolitiker nochmal extra. Da schweißt die Staatspolitik, also die politische Herrschaft, schweißt die Leute zu so einer Nation und zu so einem Kollektiv des Volkes zusammen, erzieht sie zu dieser Bestie und dann berufen sie sich auf ihr Produkt, diese Bestie, als Argument dafür, dass sie an die Leine gehört, nämlich an ihre. Und das fand ich eine interessante Wendung, wie die diesen Vorfall auswerten.
Ich würde sagen, jein. Weil andererseits haben Sie ja an dem Ganzen schon entdeckt, und das wissen Sie natürlich auch, dass die Loyalität Ihres Volkes, also eben das, worum die Integration sich dreht, eben so funktioniert, dass die sich einbilden, das wäre auch eine Entsprechung für die Zusammengehörigkeit qua christlicher Historie und so weiter, und das müsste man auch pflegen.
Richtig.
Dann entdecken Sie doch plötzlich, einerseits muss man den Schweizer, also darf man das Volk natürlich nicht entscheiden lassen, andererseits, Minarette,
so ist das. Das ist dann sofort die zweite Linie in dieser Debatte gewesen. Dafür ist der unvermeidliche Bosbach immer zuständig. Und der sagt dann, solche Sorgen des Volkes muss man ernst nehmen. Ja, solche Sorgen des Volkes muss man ernst nehmen. Wenn Sie mal der Politik das nationalistische Lied zurücksingen, das die der eingeblasen hat, dann sind Sie doch eigentlich auf dem richtigen Weg. Solche Sorgen muss man ernst nehmen. Das ist übrigens derselbe Politiker, der immer sagt, Forderungen nach Hartz-IV-Erhöhung darf man nicht ernst nehmen.
Was Ihnen daran gefällt, ist ja schließlich, dass die Klarstellung da so deutlich wird, dass der Bau von Minaretten eine Frage staatlicher Genehmigung ist. Das merkt man am Verbot am deutlichsten. Der Standpunkt ist allerdings nicht, dass sie nie gebaut werden sollen. Mhm.
Ja,
aber dass es in ihrer Hand ist, zu entscheiden und durchzusetzen, das Bewusstsein zu pflegen, bei den deutschen Muslimen, dass es eine deutsche Religion zu sein hat, das ist sehr wohl Aufgabe staatlicher Politik und übrigens überhaupt nicht Aufgabe von Plebs.
Das ist die Dialektik, ja. Also den nationalen Auftrag, den holt sich die Politik schon gerne von Volkesstimme ab, in dieser Frage zu entscheiden. Dann will sie aber auch entscheiden, und das ist jetzt das kritische Argument, da wird Volkesstimme auch als ein Stück Amtsanmaßung zurückgewiesen. Gut, dann fahrt schön zum Skifahren in die Schweiz, aber passt auf.